Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Andächtige in Christus. In unserer Gesellschaft wird ja verstärkt im letzten halben Jahrhundert ungefähr über das Thema der Würde des Menschen gesprochen. Man betont immer mehr, ja, die Würde, darum geht es. Und in der liberalen, atheistischen Welt gibt es einen Grundkonsens, eine Übereinstimmung, eine feste Meinung, dass der Glaube an Gott eigentlich der menschlichen Freiheit Schaden zufüge. Wir sind ja frei, wir sollten unsere Freiheit kultivieren, wir sollten uns realisieren und wir sollten keine große oder am besten überhaupt keine Rücksicht nehmen auf das, was die Normen seien vielleicht, was das Übliche sei, wie es in der Tradition der Familie, des Volkes, der Kultur, der Christenheit gesehen werde. Man solle komplett frei werden, man soll sich ausleben und so zu seinem Glück kommen. Also Gott würde die Freiheit des Menschen unterdrücken und es sei nicht förderlich. Und man erinnert sich da wohl an die ganzen alten Sagen und Mythen der Heiden aus der vorchristlichen Zeit, die römischen, die persischen, die griechischen Mythen. Wie ist das da? Man liest es ja, man weiß es, wie es da angesehen worden ist. Da wurde eben zum Beispiel gerade die Schöpfung, das ist eben immer ein Akt der Gewalt gewesen. Also der eine Gott kämpfte gegen einen anderen Gott und hat ihn niedergedrückt, hat seine Dominanz durchgesetzt. Und da eine Gruppe von einen Göttern, natürlich Götzen, klar, kämpft gegen andere Götter. Und der Mensch hat das Nachsehen, denn die, die dann verloren haben, die üben ihren Frust aus am Menschen. Und der Mensch ist seit das schwachste Glied. Deswegen sagt man, es sei das Allerbeste, dass man ohne Gott auskommt. Man brauche Gott eigentlich nicht, weil der Mensch sozusagen im Mittelpunkt stehen solle und er sich realisieren solle. Nun, es ist doch klar, dass hier eine falsche Unterstellung gemacht wird. Es wird dem christlichen biblischen Glauben an Gott, dem Gottes- und Menschenbild Unrecht getan. Es wird etwas künstlich unterstellt, was eigentlich nicht der Inhalt unseres heiligen Glaubens ist. Denn das Interessante ist, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hatte. Das ist das Grunddogma und das Grundprinzip der Bibel. Schon im ersten Kapitel, nach dem Bericht der sechswöchigen Erschaffung, also sechstägigen Erschaffung des Menschen, hat Gott am siebten Tag ausgeruht. Aber es heißt im Buch Genesis ausdrücklich, dass der Mensch nicht als ein Sklave, als ein Unterjochter erschaffen worden ist, sondern es heißt dort, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Denn nach Gottes Bild hat Gott den Menschen geschaffen. Das heißt, wir sind mit einem göttlichen Auftrag ausgestattet worden. Denn wir tragen in uns die Ebenbildlichkeit und die gewisse Gleichheit mit Gott. Also wir sind nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen worden. Gott ist die Quelle des Lebens, aber er hat uns Anteil am Leben gegeben, indem er uns ihm ähnlich geschaffen hatte. Die Ebenbildlichkeit Gottes besteht darin, dass der Mensch im Unterschied zur gesamten Tier- und Pflanzenwelt die Erkenntnis vollziehen kann und dass er in den moralischen Kategorien denkt und entscheidet, dem kann er gar nicht aus dem Weg gehen, dem kann er gar nicht entfliehen, sodass der Mensch, wenn er die richtige Entscheidung trifft, in Entsprechung zur Heiligkeit und zur Liebe Gottes, dass er einen Anteil an diesem Leben haben kann. Interessant ist eben, man sagt eben, es werde die menschliche Freiheit vernichtet und es gibt eben diese Vorstellung der Atheisten, der alten und der neuzeitlichen Atheisten, die sagen halt, je mehr man Gott eben die Ehre geben, umso mehr würde die Würde des Menschen darunter leiden. Also man stellt Gott und den Menschen gegeneinander, als wären sie feindlich einander gesinnt, als sollte man die Entscheidung entweder oder treffen. Entweder du verherrlichst Gott, aber dann diskriminierst du den Menschen. So diese Vorstellung, so diese Meinung und auch dieser Vorwurf an die gesunde Gottgläubigkeit. Aber weil wir eben den Menschen betonen wollen, wir leben ja hier auf Erden, wo ist Gott? Wir sehen ihn nicht, sagen die Leute. Deswegen brauchen wir nicht Gott. Wir fokussieren uns auf den Menschen. Aber das Interessante ist, nach dem biblischen Gottes- und Menschenbild ist der Mensch ja berufen worden, am Leben Gottes Anteil zu haben. Eine der entscheidenden Stellen oder markanten Stellen auch des Alten Testamentes ist ja auch im Buch Genesis schon die Geschichte mit Moses und dem brennenden Dornbusch. Der Moses war da in der Wüste, hat die Schafe seines Schwiegervaters gehütet und dann hat er eine seltsame Erscheinung gesehen. Da war ein Dornbusch und der hat gebrannt und er ist hingegangen. Und Gott hat sich dem Moses offenbart. Moses verhüllte sein Antlitz, weil er die Herrlichkeit Gottes im brennenden Dornbusch nicht sehen konnte. Und Gott hat ihn dann gesandt, das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten herauszuführen. Aber das Interessante ist für unser Thema, der Dornbusch hat gebrannt, aber er ist nicht verbrannt. Er ist heil geblieben. Er hat sonst, wenn etwas brennt, wird es vernichtet. Bei Gott aber ist es anders. Wenn das Licht Gottes die Seele des Menschen anzündet, dann wird der Mensch nicht vernichtet, sondern er wird selbst gewissermaßen zum Licht und er selbst wird zum Träger dieses göttlichen Gnadenfeuers und er kann anderen Licht und Wärme spenden. So ist es eben ganz wichtig zu sehen, dass nach dem christlich-biblischen Gottes- und Menschenbild Gott, wenn er dem Menschen begegnet, er den Menschen nicht vernichtet. Er will ihn nicht unterdrücken, er will ihn nicht unterjochen. Er will ihn nicht eben ihm sagen, schau mal, ich bin der Boss und du bist null und nichts. Im Gegenteil, er nimmt den Menschen hinein in seine Sphäre. Er beglückt und beseligt ihn mit der Anteilnahme an sich selbst. Und hier sehen wir, welch eine hohe Würde der Menschen im Christentum zukommt. Ein anderes Bild oder eine andere Anschauung ist, es ist praktisch alle Kirchenväter haben diesen einen ehernen Grundsatz betont. Man hat gesagt eben, Gott ist in diese Welt gekommen, um den Menschen zu Gott zu machen. Also Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott werde. Man muss es richtig verstehen, es ist nie so gemeint gewesen, als würde der Mensch sich zu einer Gott verwandeln. Nein, aber es ist so gemeint gewesen, da Christus die menschliche Natur angenommen hat, das Heilswirken vollzogen hat, uns die Gnade der Erlösung geschenkt hat, gibt er auch Anteil an diesen Gnaden der Menschen, sodass der Mensch zu Gott gehoben werde, geistig, sodass er Anteil an seinem Leben habe. Seine Menschheit, Menschlichkeit wird nicht vernichtet, aber wir werden eben geadelt, geedelt, veredelt. Die menschliche Seele soll Gott näher kommen und soll nicht ein kompletter Graben sein, ein Bruch zwischen Gott und dem Menschen. Im Gegenteil, Gott will den Menschen gewissermaßen bildlich gesprochen an sein heiligstes Herz drücken. Er will ihm in Liebe begegnen und er will, dass der Mensch in Liebe eine Antwort gibt. Das ist eine ganz andere Vorstellung von der Würde des Menschen und hier beseligt Gott den Menschen. Er vernichtet ihn nicht. Er sagt ihm nicht, du bist mir Konkurrenz. Im Gegenteil, eben die Liebe ist hier das entscheidende Element und Moment. Und in Liebe strahlt Gott sich aus. Er spendet sein Licht dem Menschen, damit der Mensch dieses Licht annehmen und aufnehmen kann und innerlich eben verwandelt werden kann, damit er auch umso mehr die Heiligkeit Gottes atmen kann und eben in seinem Willen immer, seinen Willen immer mehr zum Willen Gottes macht, beziehungsweise den Willen Gottes, seinen Willen, dem Willen Gottes angleicht und so wird er, Gott ist die Quelle des Heils, aber der Mensch wird gewissermaßen, er ist ja im Paradies erschaffen worden und er soll zum Paradies zurückkommen und in Liebe Gott begegnen. Und der heilige Hieronymus hat ein Wort formuliert, er hat gesagt, dieser Satz lautet bei ihm, Gloria Dei homo vivens. Das heißt, die Ehre Gottes ist, dass der Mensch lebendig ist. Es ist nicht so gemeint, also Gott ist unabhängig von unserer Ehre, von unserer Anbetung. Er ist in seiner Vollkommenheit völlig, er braucht nicht unsere Anbetung, aber er hat nun mal uns erschaffen, um uns an sich heranzuziehen, sofern der Mensch nicht widerspenstig ist und sich nicht dagegen entscheidet. Aber die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Nicht insofern, dass der Mensch biologisch, chemisch, physikalisch vegetiert und sozusagen lebt. Der Begriff Leben wird hier mit anderen Inhalten gefüllt. Das ist eben das übernatürliche Leben. Das heißt eben, der Mensch, es gereicht Gott zur Ehre und er empfindet große Freude, wenn er sieht, dass der Mensch als sein Geschöpf sich in einem Geist, in sich auf Gott hin bewegen, befindet im Licht der Gnade und Gottes und Christi. Das heißt eben, Gott hat uns erschaffen und erwünscht und wartet, dass der Mensch dieses Angebot annimmt, sich innerlich umwandelt und dann erhält seine Ebenbildlichkeit die höchste Stufe der Erfüllung, wenn Gott, der Mensch sich Gott annähert und Gott ihn an sein heiligstes Herz drückt. Also ich hoffe, Sie verstehen, das ist ein radikaler Unterschied zwischen der atheistischen Vorstellung, den ganzen Vorwürfen an die Adresse des gesunden Glaubens, des christlich-katholischen Glaubens. Naja, also Gott, wir brauchen nicht Gott, er schade uns, er störe uns, Gott stehe in Konkurrenz zu Menschen. Nein, im Gegenteil, der gesunde Glaube führt überhaupt den Menschen zur höchsten Stufe seiner Vervollkommnung. Der Mensch wird hier auf Erden nie komplett vollkommen, aber er soll eben ständig zunehmen in diesem Prozess und sich immer und immer weiter vervollkommnen. Und dann sehen wir, das will ich nur noch kurz ergänzen, das Problem ist, Gott erwartet unsere Liebe, weil er uns in Liebe erschaffen hat. Der Akt der Schöpfung nach biblischem biblischer Lehre bestand ja nicht darin, dass Gott irgendwas unterdrückt hat, irgendwas zum Schweigen gebracht hat. Nein, Gott hat durch sein Wort, durch seine Willensbekundung, hatte die ganze Welt aus nichts erschaffen. Er hat dabei nichts unterdrückt, nichts vernichtet, wie bei den ganzen heidnischen Mythen, die gegeneinander gekämpft hätten, die ganzen Götzen und der ganze Götterhimmel, das ist ein Saustall, der da, wenn man das liest, versteht man, wie die alle mit menschlichen Unzugänglichkeiten behaftet sind. Nein, Gott hat aus freien Stücken uns erschaffen, in einem Akt der Liebe. Und er will, dass wir in Liebe zu ihm zurückkommen. Und jetzt ist eine Tragödie passiert. Der Mensch hat sich widerspenstig gezeigt. Der Mensch hat protestiert. Er hat seine Ebenbildlichkeit Gottes beschmutzt durch die Sünde. Denn wenn Gott in Liebe Menschen schafft, will er, dass auch in Liebe geantwortet wird. Und deswegen hat der Mensch eine Möglichkeit bekommen, in Liebe eine Antwort zu geben, indem er aufgerufen worden ist, Gehorsam zu praktizieren. Und der Mensch hat sich einreden lassen und hat sich so entschieden in Adam und Eva, dass er sich gegen Gott gestellt hat. Und so sind wir des Paradieses verlustig gegangen. Wir haben unsere Ebenbildlichkeit sehr stark beschmutzt. Wir haben die Gemeinschaft mit Gott verlassen. Aber hier wiederum das große Unvorstellbare, dass Gott Mensch geworden ist und dass Gott in seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus diesen Mangel an menschlicher Liebe zu Gott kompensiert hat durch sein Übermaß an Liebe. Man kann das Kreuz Christi, sein Leiden, nur würdig und richtig verstehen, wenn wir sehen, dass Christus das aus Liebe getan hat. Er ist nicht gezwungen worden. Niemand hat ihn eben an der Schulter gepackt oder am Nacken und hat ihm mit Gewalt das Kreuz draufgelegt. Es war eine freiwillige Annahme dieses Kreuzes aus Liebe, damit der Mensch, damit vor Gott kompensiert werde dieser Schaden, weil die Sünde gegen Gott immer die unendliche Komponente hat. Sie ist unendlich schlimm, unsere Schuld vor Gott. Aber Gott ist Mensch geworden, er hat uns nicht im Stich gelassen. Er wollte, dass unsere Ebenbildlichkeit wiederhergestellt werde, möglichst im ursprünglichen Zustand. Und so hat Christus das Liebesopfer gebracht, um uns wieder zu befähigen, Gott zu lieben und wieder eben in diese Heimat, unsere himmlische Heimat, um dahin kommen zu können, um wieder eine intensive Gemeinschaft mit Gott aufzunehmen, damit wir wieder sozusagen zu diesem brennenden Dornbusch werden. Gott zündet uns an, aber er vernichtet uns nicht, sondern er möchte uns umso mehr veredeln. Und das ist die höchste Würde des Menschen. Die wird nicht begründet durch Gesetzgebung des Staates. Die können das nur und sollen das nur unterstützen. Aber wir leiten unsere Würde nicht von staatlichen Anordnungen ab, sondern wir leiten sie davon ab, dass Gott uns erschaffen hat. Er uns berufen hat, ihn zu erkennen, ihn zu lieben. Und das ist die höchste Auszeichnung der Menschen und der menschlichen Natur, dass wir den Bezug zu Gott haben und auf ihn zu uns bewegen sollen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.